Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien,
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie,
und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken
und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir sind wieder online mit unserer aktuellen Folge Nummer 114. Erstmal mit Martina aus Wien und einem Gast.
Ja, wir haben heute einen interessanten Gast bei uns. Es ist Olaf Grawert. Er ist Architekt und Partner beim Büro B+, Mitbegründer der gemeinnützigen Organisation House Europe und Mitinitiator von House Europe, Power to Renovation, eine Initiative, die sich auf EU-Ebene für Renovierung und Umbau von Gebäuden einsetzt und damit gegen deren Abriss. Angestrebt wird die sozial-ökologische Bauwende, der eine auch erweiterte Bewertung von Gebäuden zugrunde liegt.
Lieber Olaf Grawert, herzlich willkommen. Du hast einen Abschluss in Betriebswirtschaft, das bringt uns beide nahe, weil das habe ich auch meine Wurzeln. Und du hast studiert Architektur und Städtebau mit einem Schwerpunkt für Architekturtheorie. Ist ja auch sehr spannend. Viele Jahre hast du an der ETH Zürich gelehrt und lebst und arbeitest in Berlin. Von wo bist du uns jetzt zugeschaltet, lieber Olaf?
Aus Berlin. Hallo und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Erstmal möchte ich sehr gerne sagen, dass es mich begeistert, dass es eine solche Initiative wie eure in Europa überhaupt gibt. Besonders und ausdrucksstark finde ich tatsächlich das Ausrufezeichen, das ihr hinter eurem Namen habt. House Europe Ausrufezeichen. Super. Ich finde, das macht es wirklich auch deutlich. Ich finde, es setzt wirklich ein Signal. Erzähl doch mal bitte, wie bist du zu House Europe gekommen? Was war der Start? Was war die Idee?
Die Idee kommt tatsächlich aus unserer Praxis als Architekten. Also wir haben ein Büro in Berlin und wir machen vor allem Umbau. Mittlerweile eigentlich nur noch Umbau. Umbau von Gebäuden, die aus der Nutzung fallen. Und wir kennen das alle. Die Gesellschaft wandelt sich vielleicht die letzten 6 Jahre noch schneller oder deutlicher als zuvor. Und mit dieser Veränderung in der Gesellschaft gibt es viele Gebäude, die nicht mehr gebraucht werden. Ich glaube, das Beispiel, das die meisten kennen, sind zum Beispiel Einkaufszentren, aber auch so Gebäude wie Parkhäuser. Und. Auch in ländlichen Regionen viele Gebäude, auch Industriegebäude, aber auch Kirchen. Und wir haben angefangen als Büro, diese Gebäude umzubauen und haben dann realisiert, wir stoßen an die Grenzen, weil der wirtschaftliche Druck auf diese Gebäude ist so groß, dass immer mehr abgerissen werden. Bis zu dem Punkt, dass mittlerweile sehr viele Gebäude abgerissen werden, die voll funktionieren. Also wenn man durch Berlin geht oder durch größere Städte geht, wo wir jetzt in Hamburg, in Wien, in Berlin sind, überall in Europa, geht man durch die Städte und sieht, dass eigentlich funktionierende Gebäude abgerissen werden. Und man sieht dann immer auf diesen Bautafeln und den Renderings, was danach gebaut wird, und fragt sich, aber braucht man das eigentlich? Und das war der Ursprung für unsere Initiative und auch Organisation, dass wir gesagt haben, okay, ganz viele der Gebäude oder was heute gebaut wird, dient eigentlich vor allem dem Markt als Investment. Ob das jetzt leerstehende Büros sind oder hochpreisige Eigentumswohnungen. Das war der Ausgangspunkt für unsere Initiative zu sagen, wie schaffen wir es, dass die Gebäude, die schon stehen, die eigentlich noch funktionieren, mehr Wert bekommen als diese Neubauten für den Markt.
Ja, Stichpunkt Bewertung von Gebäuden. Ihr setzt euch für Renovierung ein, eben statt Abriss. Ja? Und du schreibst ja auf der Homepage zum Beispiel, dass der Bausektor einem System folgt, das uns beibringt, beim Erhalt von Gebäuden eher ein Risiko als ein mögliches Potenzial zu sehen. Kannst du uns erklären, was genau du damit meinst, worauf du das zurückführst und welche Folgen das auch für dieses System hat?
Es ist total interessant. Und wenn man es einmal gehört hat, sagt man so, ah ja, macht Sinn. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa einfach großteils zerstört. Und damals hat man ganz schnell neu bauen müssen. Man musste wieder aufbauen. Und das war der Moment, wo quasi die Politik, die Politikerinnen zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, was müssen wir tun, damit wir Europa schnell wieder aufbauen? Und dann waren das erst Gesetzgebungen, die das ermöglichen. Dann folgte die Industrie mit industriellen Fertigungstechniken, sowas wie die, heute sprechen viele über vorgefertigte Bauweise als Teil der Wohnungskrise, also Lösung der Wohnungskrise. Wir müssen quasi prefabricated housing bauen. Das ist damals passiert und auch der Finanzsektor ist nachgezogen und hat die Finanzierung für Neubauten einfacher und schneller gemacht. Und wenn man das einmal versteht, dass quasi die Politik die Regeln geändert hat, dann die Wirtschaft nachgezogen ist und dann auch das Finanzwesen, dann versteht man, dass es heute ein System gibt, das sehr einfach Neubau denken kann, aber eigentlich nicht davon ausgeht, dass schon genug Häuser gebaut sind. Und ich glaube, das ist die wichtige Realisierung. Eigentlich muss man realisieren, dass Europa jetzt glücklicherweise wieder aufgebaut ist und Europa ist gebaut und wir so viele Gebäude hätten, so viele Quadratmeter hätten, dass wir genug Raum haben, auch für nächste Generationen. Das heißt, wir könnten derzeit leicht allen Menschen ein Zuhause bieten. Das ist ja auch der Name House Europe, also Housing oder Beherbergen auch als Verb, weil wir müssen ja den Menschen Wohnraum geben, auch weil es eigentlich sogar ein Grundrecht ist, aber auch als gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben ja auch einen gesellschaftlichen Vertrag, Fürsorge füreinander. Und ich glaube, diese Realisierung, dass es eigentlich so viel Gebäudebestand gibt, in Berlin sind es zum Beispiel 2,5 Millionen Quadratmeter Büros, die leer stehen. Das ist der Vorteil einer europäischen Initiative, dass man dann immer die anderen Länder kennt. In Brüssel wurde zum Beispiel ein Großteil dieses Büroleerstands schon in Wohnen umgebaut. Ich glaube, diese Potenziale sehen und zu sagen, wie müssen wir das System, das aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Logik kommt, ändern, damit wir das meiste aus dem Bestand rausholen.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend und triggert mich sofort tatsächlich, weil ich höre, dass einfach auch nach Flächen gesucht wird, um sozusagen noch schnell und effizient zu bauen. Und das ist sozusagen die konträre Situation. Beide versuchen irgendwie der Wohnungsnot entgegenzutreten. Also das finde ich sehr spannend. Aber meine Frage war eigentlich jetzt die: Was meinst du, wenn du sagst, wir? Also wir, House Europe, wer ist damit gemeint?
Also wir haben gestartet mit dieser Initiative und haben dann im Laufe dieser europäischen Bürgerinneninitiative, also wir haben diese Initiative gegründet und haben Gesetzesvorschläge geschrieben. Wir haben quasi gesagt, okay, wie können wir das System ändern, indem wir die Gesetze, die es schon gibt, anpassen. Also es geht nicht darum, dass wir noch mehr brauchen, aber es gibt ja schon Gesetze, wie können wir die quasi anpassen oder verändern, dass es einfacher wird und leistbar zu renovieren. Und dann haben wir mit dieser europäischen Initiative gestartet und haben in allen 27 EU-Ländern Partnerinnen gefunden. Das sind entweder einzelne Personen, das sind Institutionen, das sind Organisationen, es sind auch ganz viele Unternehmen aus der Wirtschaft, die sagen, naja, wir machen das eigentlich schon. Auch große Entwickler, Investoren, wo man eigentlich sagen wird, das sind sicher die Bösen, weil die wollen ja Geld irgendwo anlegen. Und dann realisiert man, nein, es gibt auch Investoren, Investorinnen, die bauen schon Büros in Wohnen um, zum Beispiel. Die haben wir alle zusammengebracht oder bringen wir nach wie vor zusammen. Wir haben jetzt über 250 Partnerinnen mittlerweile. Stand heute haben wir knapp 80.000 Unterstützer, Unterstützerinnen. Und die bringen wir zusammen, um gemeinsam quasi zu zeigen, das ist ein wichtiges Thema, wir wollen, dass sich die Politik damit beschäftigt. Das ist quasi das Ziel einer europäischen Bürgerinitiative, dass man ein Thema auf die Agenda der Politik setzt. Normalerweise kann man das ja immer nur machen bei Wahlen, indem man sich für eine Partei entscheidet. Bei so einer Bürgerinneninitiative auf europäischer Ebene kann man quasi ein Thema einbringen, kann Stimmen dafür sammeln und so ein Thema auf die Agenda bringen. Und so wollen wir quasi der Politik deutlich machen, dass das ein wichtiges Thema ist und vielleicht auch anknüpfend an eine Frage sagen, alle, die sich für mehr Wohnraum einsetzen, tun das mit eben der Absicht, dass es mehr Wohnraum gibt und dass es Menschen, die keinen Zugang zu leistbarem Wohnraum mehr haben, möglich wird, diesen Zugang zu bekommen. Und dann gibt es verschiedene Antworten. Der Neubau ist eine Antwort, aber eine Antwort, die einfach jetzt schon gebaut ist, sind Bestandsgebäude. Man muss auch, glaube ich, wegkommen von diesem Entweder-oder, das es oft gibt, dass dann Leute sagen, ja, soll man dann nicht neu bauen? Es ist kein Entweder-oder. Man muss ja die richtigen Antworten finden in der jeweiligen Situation. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da zu einem Und kommt. Also es ist Bestand und Neubau. Und ich glaube, für uns ganz wichtig, weil das vorhin gesagt wurde, diese sozial-ökologische Transformation. Warum? weil auch das oft als ein Widerspruch gesehen wird. Und ich komme ursprünglich aus Österreich und jetzt lebe ich in Deutschland. Dann sehe ich schon den Unterschied, dass zum Beispiel im deutschen Mietenrecht das den Mieterinnen sehr viel Sicherheit gibt. Zum Beispiel die einzige Möglichkeit, die Miete zu erhöhen, eine Renovierung ist. Das heißt, wenn man in Deutschland in einer Wohnung zur Miete wohnt, das mache ich, und dann kommt der Vermieter, die Vermieterin und sagt, ich renoviere deine Wohnung, kriegen alle eine Panikattacke. Und was passiert im Kopf? Das Ökologische ist immer der Feind vom Sozialen. Und auch das muss man auflösen. Und da muss man das System anpassen, dass wir nicht weiter diese Widersprüche auch so leben.
Du sagst ja 27 Beitrittsländer. Die sind ja auch kulturell sehr unterschiedlich. Und da ist eben auch der Flächenverbrauch. Also es gibt ja sicherlich Unterschiede zwischen Portugal und Skandinavien und zwischen den Niederlanden und Polen und so. Dieses Thema Bestand zu retten ist dort trotzdem euer zentrales Thema.
Das ist unser zentrales Thema. Jetzt muss man erstmal sagen, ja, das stimmt, die Länder sind wahnsinnig unterschiedlich, die Kulturen sind einfach total unterschiedlich und es wird unterschiedlich auf das Thema geblickt. Auch die Eigentumsverhältnisse sind sehr unterschiedlich. Also die deutschsprachigen Länder in Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind die Länder mit der höchsten Mietenrate, also Anteil. Da sind immer so 50% der Bevölkerung leben zur Miete. In anderen Ländern, vor allem Osteuropa, aufgrund der Geschichte hat man 90% Eigentumsrate. Das heißt, die denken natürlich anders über das Thema nach, ne? Also, weil man könnte ja auch sagen, als Mieter, Mieterin, was interessiert mich das Thema Abriss, ist ja nicht mein Haus, meine Wohnung. Trotzdem, das Thema Abriss für Neubau betrifft am Ende alle, sozial oder und ökologisch. Weil die Folgen, die machen ja nicht an der Ländergrenze Schluss. Ich hatte auch gestern ein Gespräch mit einer Journalistin aus Italien. Die hat mich dann genau zu dem Thema Flächenverbrauch gefragt, weil Italien einen sehr hohen Flächenverbrauch hat. Ganz unintuitiv, weil die Bevölkerung ja so schrumpft. Das heißt, die versiegeln neue Fläche, obwohl das Land schrumpft. Und jetzt war ja gerade diese große Naturkatastrophe in Süditalien. Und dann hat sie gefragt, okay, wie hängt das zusammen? Und das ist natürlich einfach ein Teufelskreis, muss man sagen. Wenn der Bausektor der größte CO2-Emitter der Welt ist und auch der größte Müllproduzent Europas, das ist ja faktisch so, das sagt ja auch die EU, dann ist es natürlich der größte Treiber für den Klimawandel. Das heißt, Bauen treibt den Klimawandel voran, mehr Naturkatastrophen zerstören Wohnraum und die Reaktion ist wieder neu zu bauen, was den Klimawandel nur weiter vorantreibt. Und das ist ja auch etwas, das die EU mittlerweile voll anerkannt hat. Und deswegen als Teil des Green Deals die sogenannte Renovation Wave, also die Renovierungswelle, formuliert hat und gesagt hat, unser erklärtes Hauptziel und auch unsere große wirtschaftliche Chance ist, alle Gebäude, die es schon gibt, bis 2050 zu renovieren. Weil das natürlich einfach eine riesige Chance ist und auch, weil natürlich das Haus, wenn man darüber nachdenkt, das Haus von früher ist natürlich billiger als ein Neubau, weil das wurde ja in einer Zeit gebaut, als Materialien noch viel günstiger waren. Also heute, dasselbe Haus kostet heute 30% mehr wie vor 10 Jahren, einfach weil die Materialien teurer geworden sind und die Energie. Und deswegen, da muss man mit vielen Missverständnissen auch aufräumen und einmal einen Schritt zurücktreten und sagen, jetzt schaut man sich das nochmal an. Wir haben einfach Jahrzehnte in einem System gewirtschaftet, gearbeitet, gebaut. Gar nicht mit bösen Absichten, aber jetzt muss man einfach kurz einmal sagen, okay, wie müssen wir denn das umbauen, das System, damit es weitergehen kann und nicht einfach die Konsequenzen weiter alles verschlimmern?
Mir fällt jetzt dazu auch ein, wir hatten in diesem Podcast in Folge 86 das Thema, und zwar ging es da um Sanierung von Zinshäusern in Wien. Und da gibt es ja diese Forschungsgruppe Zinshaus-Mal-Baugruppe. Es gibt sehr viel denkmalgeschützte Substanz. Und natürlich macht man als Planer die Erfahrung, dass wenn jemand jetzt sich engagieren möchte und sein Haus quasi auf den technischen Stand von heute bringen möchten, dass es natürlich immer eine finanzielle Hürde ist, die eigentlich nur dann schaffbar ist, wenn es gefördert wird. Und es gibt ja zahlreiche Projekte auch von der Stadt Wien, wo das finanziell unterstützt wurde und wo dann auch wirklich Private überhaupt die Chance haben, so einen Bestand zu sanieren, weil es einfach sonst für den Eigentümer eines Zinshauses gar nicht möglich wäre. Und in einem TED-Talk, den du mal gegeben hast, da sagst du, das fand ich total schön, in the logic of money, the old can never beat the new. Wenn es nach der Logik des Geldes geht, dann kann das Alte das Neue nie schlagen. Ich würde jetzt ganz gern dich einmal fragen, nach welcher Logik eben kann denn das Alte das Neue schlagen, ohne die beiden jetzt gegeneinander auszuspielen, aber einfach um mal herauszuarbeiten, was ist denn der Mehrwert?
Meiner Meinung nach als Mensch, deswegen habe ich das auch gesagt, ist das natürlich die Kernfrage. Also in welcher Logik kann es erschlagen, wenn wir Dingen einen Wert geben, die bisher keinen Preis in unserer Berechnung haben? Also als Architekt, der ja auch Projekte für Auftraggeber realisieren muss, kenne ich ja die Rechnungen, die dahinter stehen, oder? Auch mit meinem Hintergrund jetzt in Betriebswirtschaft oder einfach dieses ökonomische Interesse, es ist ja sehr verständlich. Man versteht ja, dass das Gegenüber immer sagt, es muss sich rechnen. Eigentlich mehr noch, es muss sich lohnen. Aber es geht ja nie darum, dass es sich nur rechnen muss. Es kalkuliert ja niemand mit Null. Es
Nee.
will ja jeder ein Plus. Und dann ist es natürlich interessant, weil es in dieser Berechnung einfach ganz klar, da gibt es einfach Faktoren, wie berechnet wird. Und da werden ganz viele Dinge nie mit einbezogen, obwohl wir wissen, dass sie Kosten haben. Das heißt, man zerstört, man reißt ein bestehendes Gebäude ab und damit verdrängt man die Bewohnerinnen, damit verändert man die Nachbarschaft und damit leiden natürlich alle, die dort zurückbleiben, darunter, dass sie keine Nachbarschaft mehr haben. Aber niemand preist diese Kosten ein. Das passiert jetzt in ersten Ländern. In Großbritannien wurde, das haben viele gehört in den Nachrichten, ein Ministerium für Einsamkeit gegründet. Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund wurde das gegründet, weil Menschen zurückbleiben in Quartieren alleine und weil die Nachbarschaft nicht mehr besteht. Ich bin umgezogen in ein Haus, in meinem Haus sind 72 Wohnungen und von diesen 72 Wohnungen ist rund ein Drittel Erstbewohner aus den 60er Jahren. Die sind jetzt alle um die 90. Diese 90-jährigen Menschen wohnen da drinnen, die können einem die Geschichten erzählen, wie das war, wie sie da 1960 eingezogen sind. Die haben die Wohnungen gekauft, die bewohnen die Wohnungen früher mit den Kindern, das war die Voraussetzung, die Wohnung zu bekommen. Jetzt wohnen sie da alleine drinnen. Und dann gibt es einen großen Teil, rund ein Drittel der Wohnungen, die stehen leer. Die gehören Menschen, die diese Wohnungen gekauft haben, sehr günstig, die diese Wohnungen halten, weil sie gerne mal nach Berlin kommen, weil sie darauf warten, dass der Wert steigt. Vielleicht auch, weil sie darauf warten, dass ihre Kinder alt genug werden, dass sie studieren in Berlin und bis dahin wollen sie es nicht vermieten. Was passiert? Dieses Drittel alte Bewohnerinnen im Haus sagt, wir haben kein soziales Netz mehr. Wenn bei mir mein Nachbar an der Tür klingelt und sagt, können Sie helfen? Meine Frau kommt nicht mehr die Treppe hoch, dann ist da jemand. Die sagen, sie haben nicht mehr die Sicherheit wie früher, als sie in das Haus gezogen sind. Und man muss das verstehen, diese Idee von Abriss für Neubau. Und in dem Neubau wohnt niemand mehr oder arbeitet auch niemand mehr. Auch ein leerstehendes Büro zerstört eine Nachbarschaft. Da ist niemand mehr, der im Café einen Kaffee trinkt oder der einfach auf der Straße Hallo sagt. Und diese Dinge, die werden noch nicht eingepreist in unserem System.
Ja, so. Und da würde ich jetzt kurz einhaken, ja, weil ich glaube, es ist für jeden nachvollziehbar, dass dieses soziale Gefüge einen Wert hat, der uns auch gesellschaftlich stabil machen kann. Aber wie ist es denn möglich, dass man diesen Wert als finanzielles Gut darstellen kann, das sich auch als Argument dafür dann einbringen lässt? Das finde ich, ist für mich immer, wo ich dann in Notstand komme, sozusagen in der Argumentation auch, weil man spürt das und man weiß das und man sieht das und man sieht die negativen Folgen von so einer Entwicklung, nicht? Aber wie rechnet sich, also wie legt man das jetzt um in Zahlen?
Also uns sind verschiedene Ansätze begegnet in Europa. Okay, also ein Ansatz kommt tatsächlich aus Österreich, Deutschland, die sogenannte Gemeinwohlökonomie, wo anders bilanziert wird. Die Idee der Gemeinwohlökonomie, die schlägt vor, dass Unternehmen anders wirtschaften, sozial verantwortlich. Das beginnt aber sogar schon beim Kugelschreiber, den ich kaufe, dass ich den nicht bei Amazon bestelle, weil Amazon ist nicht, also das wissen wir mittlerweile, ist nicht gut für die Gesellschaft, wo man lebt, aber auch wo der Stift produziert wird. Und da geht es darum, dass man bewusst wirtschaftet als Unternehmen und am Ende vom Jahr macht man eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz und da kriegt man Punkte und wenn man mehr Punkte hat, kriegt man Steuervorteile vom Staat, weil am Ende muss es ja ins System zurückfließen. Das ist ein Ansatz, das glaube ich, der ganzheitlichste. Wenn mich jetzt jemand als Architekt fragt, wie man das bei einem Haus machen kann, dann gibt es Beispiele in Belgien, wo die Architekten den Entwicklern gesagt haben, hockt's mal her, ihr wollt in Wirklichkeit keinen Leerstand. Ihr meint, das wäre schlau, aber euer Gebäude wird im Wert verfallen, weil was passiert? Ein Entwickler kommt und kauft ein Haus in einer super angesagten Nachbarschaft, wo alle wohnen wollen. Die reißen das Haus ab, die bauen ein neues Haus und haben plötzlich ein Gebäude mit Lofts für kaufkräftige Kunden. Die kaufkräftigen Kunden, die kaufen das. Mehr und mehr Häuser werden abgerissen, mehr und mehr Häuser werden neu gebaut. Plötzlich ist in der angesagten, lebhaften Nachbarschaft, wo die alten Läden sind, die so einen Charme haben, so schrullig sind, so authentisch Wien, wo Künstler, Künstlerinnen leben, die verschwinden ja alle. Plötzlich stehen da lauter neue Häuser in einer Nachbarschaft, die überhaupt nicht mehr angesagt ist. Was passiert? Der Wert der Immobilie fällt, weil es will ja niemand mehr dort leben. Das heißt, es gibt natürlich auch Studien, dass am Ende dieser Kreislauf von Abriss und Neubau und auch dieses Bauen von luxuriösen Wohnungen, am Ende enden diese Wohnungen auch wieder im Markt über Jahrzehnte zu einem verträglicheren Preis, weil dort niemand sein will. Aber das können wir in uns nicht erlauben. Die ökologischen Folgen und auch die sozialen Folgen sind einfach zu schwerwiegend, als dass wir sagen, ja, da warten wir einfach ab, bis sich das einpendelt. Aber es gibt schon Ansätze, wie man auch Entwicklerinnen sagen kann, ihr habt kein Interesse an Leerstand. Und in Brüssel passiert das zum Beispiel sehr aktiv, wo auch Entwicklerinnen von Bürogebäuden gesagt wird, ihr wollt nicht Immobilien in Nachbarschaften, die Geisterstädte sind, weil da geht euch niemand mehr hin. Und da gibt es jetzt mehr Bewusstsein. Ökologische finanzielle Anreize gibt es auch, weil ja ökologisch investiertes Geld mittlerweile auch gefördert wird. Nur um das auch zu sagen.
Ja, also bei mir türmen sich gerade so die Fragen und ich möchte aber als erstes anmerken, du hast jetzt eben in deinen Worten einiges genannt, was uns tatsächlich hier mit der Architekturpsychologie verbindet, nämlich Bedürfnisse, die die Menschen haben. Und dafür sind wir ja angetreten, also Wohn- und Architekturpsychologische Beraterinnen. Und da geht es eben um diese Faktoren Sicherheit, hast du genannt, dieses Nachbarschaftsgefühl, wie wichtig es ist, das Quartier, in dem ich mich sozusagen auskenne und wohlfühle. Dann Einsamkeit, hast du gesagt, Ortsidentität, auch das nochmal, alles. Das sind Dinge, die uns ja auch beschäftigen. Und ich finde es sehr spannend, weil du ja beschreibst, ihr rechnet das mit oder ihr denkt das alles mit. Und das finde ich einfach wirklich eure Initiative wirklich sehr gut, ohne dass ihr es wirklich auch als psychologische Faktoren benennt. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema EU. Du hattest Großbritannien genannt und das Einsamkeitsministerium, das es da gibt. Ist dann eigentlich Great Britain noch sozusagen auch in eurem Verbund, in dieser Organisation ein Mitglied, weil sie sind ja ausgetreten?
Ich wünschte ja, wir wären schon so weit. Also wir denken es mit, aber das System ist noch nicht dahingehend umgebaut. Aber ja, das ist etwas, wo wir sagen, diese Punkte, die so wichtig sind für unser Leben, und dann würde ich sagen, dass generell auch vielleicht zu wenig über Psychologie gesprochen wird. Aber wenn man jetzt vielleicht sagt, was sind denn die Folgekosten für die Gesellschaft? Wenn man es jetzt versucht, wieder in so einer wirtschaftlichen Logik neutral zu betrachten, dann siehe das Beispiel des Einsamkeitsministeriums. Dann sind es ja medizinische Folgekosten, die die Gesellschaft tragen muss. Das ist vielleicht die menschliche Seite zu einer Diskussion, die bei der Umwelt schon passiert, weil da reden wir ja schon darüber, was sind die Folgekosten von Umweltverschmutzung. Und dann gibt es das Beispiel Kopenhagen, da gibt es ja große Überschwemmung, das verursacht eine Katastrophe, die kostet Milliarden dänische Kronen. Was sagt die Stadtregierung in Kopenhagen? Das hat uns so viele Milliarden gekostet. Jetzt nehmen wir noch einmal so viele Milliarden und bauen die Stadt um, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Was ist? 10 Jahre später gibt es wieder eine Überschwemmung, keine Schäden. Das heißt, natürlich lohnt sich es immer mehr, in der Gegenwart etwas zu ändern, um die Kosten in der Zukunft abzufangen. Aber ich glaube, das ist natürlich etwas, da sind wir uns jetzt einig. Da
Ja.
würden wir uns wünschen, wir hätten schon mehr Unterstützung und Zuspruch, aber ich glaube, da tut sich gerade ganz viel. Großbritannien, auch Norwegen, muss man sagen, auch die Schweiz und auch Serbien sind alles keine EU-Länder,
Ja.
sind aber natürlich alle wichtige Länder in Europa und die sind auch Teil unserer Initiative. Und in diesen Ländern gibt es dann lokale Initiativen, die eigentlich unsere Forderungen spiegeln. Das muss man jetzt auch sagen. Wir treten jetzt an, was auf europäischer Ebene zu verändern, weil viele Dinge systemisch von der EU geregelt werden und auch einfacher dort zu verhandeln sind, weil natürlich im Lokalen ist es oft schwierig, dem Menschen gegenüberzutreten von der Baufirma, sagen wir mal, oder von der Schottergrube und zu sagen, das muss sich ändern. Auch weil vielleicht die Schottergrube in deinem Ort das größte Unternehmen ist und die meiste Gewerbesteuer zahlt. Das heißt, manche Themen machen schon Sinn, auf eine quasi supranationale Ebene zu heben. Vor allem, wenn die Folgen nicht an Ländergrenzen enden. Das muss man ja sagen. Die Folgen von diesem System, die enden ja nicht an einer Ländergrenze. Das heißt, selbst wenn ich mir denke, bei mir in Portugal, da wird eh nichts abgerissen. Naja, aber leider leidet Portugal deutlich mehr unter den Folgen des Klimawandels wie ein Land wie die Schweiz, das der Abriss Europameister ist. Nirgends wird so viel abgerissen wie in der
Oh
Schweiz.
Gott,
Und
ja.
deswegen, das muss man, glaube ich, auch verstehen. Und auch da, glaube ich, gibt es eine Entwicklung bei der Bevölkerung, bei den Bürgerinnen, dass sie realisieren, okay, es gibt einfach Themen, die kann ich nicht im Klein-Klein verhandeln, so sehr ich es mir wünschen würde, weil natürlich wäre es einfacher. Es ist natürlich einfacher, Dinge im Kleinen zu verhandeln, aber manches geht halt nicht.
Nochmal zurück zur Unterstützung. Werdet ihr unterstützt seitens der EU mit dem Gedanken an den Green Deal oder arbeitet ihr darauf hin, dass sozusagen ihr die EU unterstützt?
Da würden wir uns dann wünschen, das wäre Mutual Aid, quasi auf Gegenseitigkeit.
Ja.
Also in dem Sinn werden wir natürlich unterstützt von der EU, super neutral, kann man sagen, weil die EU natürlich dieses Programm, dieses Papier der Renovation Wave geschrieben hat als Teil des Green Deals. Das heißt, man kann sagen, da gibt es sehr viel Verständnis und da gibt es ja schon so eine Richtung, in die man sich bewegt. Aber natürlich ist das Politik und nach den letzten Wahlen hat sich das auch geändert. Und dann wird jetzt auch der Green Deal in Teilen abgebaut und ersetzt durch andere Programme, weil es eine andere politische Mehrheit gibt. So ist Politik, das ist Demokratie, das ist so ein Ziehen und Stoßen oder Geben und Nehmen. Gleichzeitig muss man sagen, dass jetzt zum Beispiel ganz vieles von dem, was wir sagen, Teil des neuen Programms wird vom Affordable Housing Act. Das heißt, vielleicht wird dieses sehr ökologisch ausgerichtete Papier gerade ein bisschen umgeschrieben in ein neues Papier, den Affordable Housing Act, der ja mit dem neuen EU-Kommissar für Housing ja auch fordert, was wir fordern, nämlich sozial-ökologischen Lebens- und Wohnraum. Das heißt, man kommt da schon zusammen. Wir haben aber auch viel Unterstützung aus der EU, sowohl aus, sagt man, einer administrativen Ebene, quasi den Menschen, die unabhängig von Wahlen dort arbeiten, in ganz vielen Arbeitsgruppen, Expertinnen, Organisationen. Das ist ja ein Zwei-Ebenen-System. Das sind ja die, die quasi dort arbeiten als Verwalter, Verwalterinnen, Staatsdienerinnen oder europäischen Dienerinnen, die ja bleiben und die Politik. Und wir haben schon Unterstützung aus beiden Lagern, auch aus dem Europaparlament, wo die Politikerinnen, die Abgeordneten sitzen, die gewählt sind. Und da haben wir auch breite Unterstützung aus unterschiedlichen Ecken, von links bis konservativ.
Ja.
Also das ist ja auch, weil das muss man auch sagen, ist ja ein Thema, es betrifft ja alle.
Ja,
In
eben,
Wirklichkeit
ja.
kann man es sich ja eh nicht leisten, dass man nicht darüber spricht, weil es betrifft ja alle.
So ist es,
Ja,
ja, genau.
genau.
Ja, Martina.
Es ist wahnsinnig spannend und ich
Ja.
bin richtig froh, dass wir das Gespräch führen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mich jetzt mal traue, mal zu sagen, dass dieses alte System sich langsam verabschiedet und es knarrt und knirscht überall, ne? Ich bin da eigentlich sehr, sehr positiv, dass da ein neues Bewusstsein auch schon vorhanden ist, ja, und dass natürlich dieses Bündeln von diesem Bewusstsein dazu führen wird, davon bin ich überzeugt, dass wir über viele Dinge anders denken werden und Dinge auch anders bewerten. Wenn wir jetzt von dieser EU-Ebene dann runterkommen auf den Bürger, der davon betroffen ist, ja, und man entwickelt solche Projekte in diesem neuen Bewusstsein, dass man auch einen Wohnraum nicht nur als Rendite, Kostenfaktor und Ware wahrnimmt, sondern dass man wirklich sagt, so, das kann ein sozialer Akteur sein. Was denkst du dann, Olaf, wie wichtig ist es, dass man in diesem Entwicklungsprozess dann die soziale Teilhabe von Bewohnern fördert, indem man sie als Akteurinnen mit einbezieht, statt sie eher als störend zu betrachten?
Ich finde das wichtig, weil also ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ich bin ja da total ehrlich. Ich bin ja auch nicht naiv. Ich verstehe schon, dass das natürlich anstrengender ist. Je größer der Tisch, an dem Menschen Platz nehmen, die mitreden, na klar wird das anstrengender. So ist ja jedes Weihnachten. Die
Ja,
Tage, wo alle zusammenkommen, sind
genau
anstrengender wie
so.
die Tage, wo wenig sind. Das ist schon klar.
Ja.
Aber es lohnt sich ja. Will einfach ein evidentes Beispiel, wieder Brüssel. In Brüssel hat die Stadt, und es ist interessant, weil man weiß nicht, war es die Politik oder war es die Verwaltung. Da hat die Stadt sehr früh gesagt, wir wollen eine komplett zirkuläre Stadt werden. Oder? Die haben quasi gesagt, das ist unser Ziel, bis 2030 wollen wir zirkulär werden. Und haben quasi alle darauf eingeschworen. Man war sich einig in der Verwaltung, in der Politik und hat gesagt, wenn wir das gemeinsam wollen und jeder darauf hinarbeitet, dann kann das was werden. Und was passiert ist, dass in Brüssel oder in Belgien allgemein gibt es eine sehr eigene Rolle, den Baumeister. Das ist quasi wie ein Moderator zwischen Architektinnen und Entwicklern und der Politik. Der ist so ein Mittelsmann, Mittelsfrau. Und was passiert ist, die haben ein neues Format gegründet, wo Wettbewerbe zur Pflicht wurden, aber nicht im Sinne von, wir stehen alle im Wettbewerb und wer unterbietet den anderen, sondern den Wettbewerb als was Positives zu sehen, weil um eine Einigung zu treffen, müssen alle sich an einem Tisch versammeln. Und es hat sich herausgestellt, dass es total produktiv ist, weil man spart wahnsinnig viel Zeit und damit auch Geld. Weil in Wirklichkeit ist es natürlich total toll, wenn Dinge an einem Tag, in einem Format, an einem Tisch diskutiert werden und die Menschen gehen mit Klarheit hinaus und mit dem Gefühl, sie haben mitgesprochen und entschieden, weil sie sind erstens sprachfähig, das heißt, die gehen raus und können erklären, was passiert ist, und weil sie Teil von der Entscheidung waren, werden sie die Entscheidung verteidigen. Das heißt, das ist natürlich super, weil in dem Moment werden alle, die an dem Tisch sitzen, zu Botschaftern, Botschafterinnen für das Projekt. Das ist natürlich fantastisch. Das heißt, man hat ein großes Bauprojekt, das normalerweise lange dauern würde. Der private Entwickler sagt, ich erkläre mich freiwillig bereit, das in einem Wettbewerb mit einer Jury zu machen. Alle sitzen an einem Tisch, die Politik, die Verwaltung, die Nachbarn, die Architekten, die Entwickler und alle diskutieren das. Konsens und gehen raus und wissen, es wird jetzt umgesetzt. Statt dass der Entwickler was vorschlägt und Klinken putzen geht und mit jedem diskutiert und sich jeder denkt, der bespricht sicher mit dem anderen was anderes. Deswegen diese Teilhabe, die macht total Sinn. Ich weiß, dass es vielleicht unintuitiv ist, weil man sich denkt, boah, so viele Menschen, dann hat jeder eine Meinung. Aber in Wirklichkeit werden die alle zu Mitstreiterinnen.
Sehr schön.
Ja.
Das ist eigentlich dieses
Ja.
soziokratische Prinzip, ne?
Ich finde ehrlich gesagt, es ist so wahnsinnig spannend. Wir müssen trotzdem ein bisschen unsere Zeit im Blick behalten. Ich möchte gerne noch mal auf ein Thema kommen, nämlich Altbauten. Ich hatte vor kurzem ja mal ein Gespräch mit Frau Antje Flade. Sie ist die renommierte Architekturpsychologin. Und wir hatten eben auch über Altstädte gesprochen. Also wirklich Städte, deren Altbau da auch Bestand hat, was nicht zerstört war und wie schön die angelegt sind und welche Aufenthaltsqualität so etwas auch bietet, dass Menschen sich eben dadurch auch wohlfühlen. Es geht eben auch um dieses Thema Geschichten erzählen. So ein Gebäude erzählt Geschichte. Wenn man das jetzt niedermacht, ja, und baut da so einen seelenlosen Klotz hin, wir nennen es ja auch Gentrifizierung, wenn ich das richtig verstehe, dass also wirklich die Alteingesessenen da verschwinden nach und nach. Was sagst du zu diesem Geschichten erzählen? Was ist da deine Haltung dazu?
Ja und nein, tatsächlich. Also Geschichten erzählen auf jeden Fall und wir sagen sogar selbst, wir wollen Geschichten bewahren und nicht nur Geschichte, weil es uns tatsächlich um die Geschichten der Menschen geht. Wir wollen aber schon auch ein Stück oder wir fühlen uns verpflichtet, auch Bewusstsein zu schaffen, dass auch Gebäude, wo viele Menschen erstmal sich denken, das ist hässlich, Geschichten erzählen. Und wir finden nicht, dass es die Antwort ist. Also logischerweise, wir wollen auch hässliche Gebäude bewahren und die renovieren und umbauen, damit die Qualität bekommen. Weil es gibt ganz viele, die argumentieren, und als Mensch, der in Berlin lebt, hier wurde ein Gebäude, das sehr viel Geschichten erzählt hat, der DDR, abgerissen, um ein Schloss neu zu bauen.
Ja.
Genau, und da hat man gesagt, man muss das hässliche Haus abreißen und hat aber dadurch vielen Menschen ein Stück ihrer Geschichten genommen. Und Ich selber wohne in, also das Haus, in dem ich wohne, das ist 1957 bis 60 gebaut. Da würden viele sagen, das ist hässlich, aber es erzählt sehr viele Geschichten. Und dementsprechend ja und nein. Ich stimme absolut zu, dass unsere historischen Altstädte, die erhalten sind und restauriert werden, eine unglaubliche Qualität haben. Die Touristenströme, das finde ich natürlich eher einen Ticken anstrengend. Als Mensch, der aus Österreich kommt, ein Teil meiner Familie kommt aus dem Salzkammergut, Bad Ischl-Hallstatt, das ist nur mehr Tourismus. Ja. Das hat ja auch eine Gefahr. Aber ohne dass man das jetzt irgendwie zerpflückt, alles hat zwei Seiten. Dieses Geschichtenbewahren ist total wichtig. Und wenn ich zurückgehe an den Anfang von unserem Gespräch, wenn man durch die Stadt geht, und dann können wir in Hamburg, Berlin oder Wien, wenn man durch die Stadt geht und man sieht diese 50er, 60er Gebäude, die abgerissen werden für diese Renderings von scheinbar historischen, sehr hochpreisigen Wohnbauten. Also mir tut es einfach tatsächlich leid für die Menschen, die da drin gewohnt haben, dass deren Geschichten einfach weniger wert sind in der Wahrnehmung wie die Geschichten dieser Neubauten. Und dazu gibt es auch einen tollen Podcast, Teurer Wohnen, der die Geschichte erzählt von einem Gebäude in Berlin, das abgerissen wird für einen Neubau. Das ist genau die Geschichte. Gebäude in Charlottenburg, alle Menschen verdrängt, Neubau hochpreisig, steht bis heute leer. Und in 6 Episoden besuchen die unterschiedlichen Akteure von Politik, Entwickler, Investoren, Baufirma, um das zu verstehen. Am Ende sind die Bewohnerinnen die was verlieren.
Ja, schöner Hinweis auch auf den anderen Podcast, das werden wir gerne in unseren Shownotes mit verlinken. Ich würde ganz gern erst einmal ein großes Danke schicken nach Berlin für dieses tolle Gespräch und wir
Freut
könnten
mich.
jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weitersprechen, muss ich ganz
Ja,
ehrlich sagen.
ja, ja.
Und was mir schon auch, was ich da mitnehme, ist, also ich selber als Architektin befasse mich jetzt seit 10 Jahren mit dem Thema Wohn- und Architekturpsychologie. Und ich sehe so viel, ja, für das wir stehen, das genau in dem Ganzen, was du jetzt gegeben hast, vorhanden ist, ja. Und fühle mich da jetzt bestätigt, auch wenn wir oft nicht gehört sind oder werden oder noch zu wenig, meiner Ansicht nach, kann ich nur sagen, diese Wirkung von Räumen auf uns, was das mit uns macht, sozial, psychologisch, menschlich, was das für einen Zusammenhalt für die Gesellschaft schlussendlich auch bedeutet, dass man das sichtbar macht, das finde ich jetzt noch einmal umso wertvoller, ja. Also, oder einfach, ich sehe einfach wahnsinnig viel Bestätigung in dem Ganzen da drinnen. Und für Entwickler und Architekten finde ich es auch wirklich wichtig, die uns zuhören, dass man Umbau als erste Option denken kann und nicht unbedingt als komplizierte Notlösung.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, recht herzlich, lieber Olaf, und liebe Grüße nach Berlin. Ich hätte noch eine letzte Frage, die du vielleicht kurz beantworten kannst und die wir dann vielleicht als Schlusswort auch nehmen. Was ist für dich soziale Nachhaltigkeit?
Bin ich noch nie gefragt an. Also erstmal danke für das Gespräch. Es war auch für mich total interessant und ich finde es ja toll, dass man realisiert, man ist auch nicht alleine. Also ich glaube, man muss das ja auch verstehen, dass es Teil dieses systemischen Wandels ist, dass mehr und mehr Menschen sich denken, da ist ja doch irgendwas falsch geordnet. Vieles ist ja toll. Wie können wir das quasi richtig rücken? Oder jetzt in unserem Gespräch, wie können wir diesen Dingen auch einen Wert geben, damit sie berücksichtigt werden? Soziale Nachhaltigkeit. Wir beginnen ganz oft damit, dass wir den Menschen überhaupt erst einmal sagen, dass Nachhaltigkeit in der ursprünglichen Definition ja bedeutet, dass etwas sozial, ökologisch und ökonomisch ist. Dieser Dreiklang. Wir müssen doch realisieren, dass die Gebäude, die gebaute Umwelt nur noch wirtschaftlich, ökonomisch gedacht werden. Und wir müssen das Soziale und das Ökologische wieder reinbringen in quasi dieses Wertesystem. Soziale Nachhaltigkeit würde für mich bedeuten, dass die gebaute Umwelt, die Gebäude und ich als Architekt, die Planung, die Planerinnen, diesem sozialen Gefüge, das wir haben, dient und den Mensch, vielleicht auch den Nichtmensch, aber alles, was wir brauchen für unser Wohlbefinden, mit einbezieht in die Planung und in das Denken. Nicht nur das Objekt oder Kennzahlen. Und wenn man das nicht leisten kann, weil es ist auch nicht jeder der Typ dafür, dann kann man sich ja jemanden dazu holen, der das leisten kann, an den Tisch. Einfach auf die Menschen auch hören. Es geht ja nicht darum, dass man noch was und noch was und noch was können muss. Man kann auch einfach jemanden einladen, der das kann.
Super, ganz, ganz vielen Dank. Und das war jetzt wirklich das Schlusswort. Liebe Grüße an dich, lieber Olaf, nach Berlin. Danke, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und uns so viel wertvollen Input gegeben hast. Und an dich, Martina, einen schönen Tag. Und an dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis in 14 Tagen wieder. Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.